wenn man die Malaria rechtzeitig diagnostiziert und dann noch frühzeitig eine Therapie einleitet, bei Auftreten der ersten Symptome kann diese Krankheit wirklich gut behandelt werden und diese schweren Verläufe können verhindert werden.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Und ich bin der andere Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Notaufnahme kommt live auf die Bühne. Und zwar am 7. Mai 2024 um 19 Uhr im Refugio Berlin. Anna Duschime und Christian Katzer sprechen dann mit der Hebamme Anja Betzold und der Gynäkologin Katharina Thies über ihre Einsätze im Gazastreifen und in Afghanistan. Notaufnahme live am 7. Mai um 19 Uhr im Refugio Berlin und ab Ende Mai dann hier im Podcast. Mehr Infos zur Veranstaltung und auch einen Link zur kostenlosen Anmeldung findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge wollen wir uns mit einer Krankheit beschäftigen, die vergleichsweise wenig Beachtung findet, obwohl sie für viele Menschen auf der Welt eine große Gefahr darstellt. Es geht um die Infektionskrankheit Malaria. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ist gefährdet, daran zu erkranken. Im Jahr 2022 gab es laut der Weltgesundheitsorganisation mehr als 600.000 Menschen in 85 Ländern, die an der Krankheit gestorben sind. Die Forschung und die Versorgung mit Medikamenten reicht bei weitem aber nicht aus, um den Bedarf zu decken. Beim diesjährigen Weltmalariatag, der immer am 25. April stattfindet, soll genau auf diesen Missstand aufmerksam gemacht werden. Was es genau mit der Krankheit auf sich hat und wie man sie wirksam behandeln kann, erklärt uns gleich unsere heutige Gästin. Wir begrüßen im Studio die Ärztin Silvia Schaber. Silvia hat in der Zentralafrikanischen Republik und im Südsudan viele Malaria-Patientinnen behandelt. Schön, dass du heute da bist, Silvia. Hallo.
Hallo ihr beiden. Danke, dass ich dabei sein darf.
Hallo Silvia.
Silvia, du bist ja Ärztin und Internistin in einer großen Intensivstation in einer Berliner Uniklinik. Wie bist du eigentlich zu Ärzte ohne Grenzen gekommen?
Ja, im Grunde war ich schon in den ersten Jahren meiner klinischen Ausbildung als Ärztin interessiert, daran irgendwie über den Tellerrand zu gucken und was anderes als die klinische Arbeit in Deutschland zu sehen. Und habe dann mehrere Einsätze im Ausland gemacht. Einen mit einer anderen NGO in Bangladesch und dann später zwei Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen. Ein Einsatz davon war in der Zentralafrikanischen Republik für 6 Monate und der andere im Südsudan für 4 Monate. In der Zentralafrikanischen Republik habe ich vorrangig Kinder behandelt und im Südsudan waren das vor allem erwachsene PatientInnen. Und ja, aus dem Südsudan bin ich erst im vergangenen Jahr im Mai zurückgekommen und in beiden Einsätzen war die Aufgabe die Unterstützung von relativ großen Krankenhäusern.
Inwieweit hattest du bei diesen Einsätzen auch schon mit Malaria zu tun?
Also vor allem hatte ich in dem Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik sehr viele Kinder mit Malaria behandelt. In der Zentralafrikanischen Republik lag das Krankenhaus in der Stadt Bosangoa in der Mitte des Landes und wurde von lokalen Behörden betrieben und durch Ärzte ohne Grenzen unterstützt. Das Einzugsgebiet des Krankenhauses waren etwa 280.000 Menschen. Damit war es das drittgrößte Krankenhaus im Land. Und ja, ich habe dort Kinder behandelt. Das beinhaltete sowohl die Arbeit in der Notaufnahme als auch auf der Intensivstation und den regulären Stationen und auch eine Station für mangelernährte Kinder. Wir haben da täglich sehr viele Kinder visitiert. Das waren in den Hochzeiten der Malaria wirklich 100 Patienten am Tag. Und mit Malaria war mit Abstand die häufigste Diagnose. Malaria ist in dem Land ein wesentlicher Grund für die hohe Sterblichkeit von den Kindern unter 5 Jahren. Die hohe Sterblichkeit der Kinder unter 5 Jahren liegt in dem Land bei circa 10%. Zum Vergleich dazu vielleicht in Deutschland sind das weit unter 1%, also 0,4%. Dazu kommt, dass die Malaria-Saison in der Zentralafrikanischen Republik zwischen 2 Ernten fällt, sodass also auch in dieser Zeit neben der hohen Anzahl der Malaria-Fälle es regelmäßig zu Nahrungsmittelengpässen kommt und die Kinder nicht ausreichend zu essen erhalten können, sodass die Kinder ja besonders geschwächt sind, besonders anfällig für Malaria. Wir hatten dadurch in dieser Zeit besonders viele erkrankte Kinder in stationärer Behandlung und die Betten waren häufig doppelt belegt, was bedeutet, dass wirklich also 2 Kinder, 2 Mütter in einem Krankenhausbett waren, da auch so die Nacht verbracht haben, weil wir einfach nicht mehr Betten im Krankenhaus bereitstellen konnten. Wir hatten dann vor Ort auch mobile Teams, die in die Dörfer, die umliegenden Dörfer gefahren sind, um die PatientInnen vor Ort zu testen und zu behandeln und gegebenenfalls, wenn das schwere Fälle waren, eben auch zu uns mit ins Krankenhaus zu bringen. Das ist gar nicht so einfach in dieser Region. Man muss sich vorstellen, in der Regenzeit verwandeln sich die dort unbefestigten Straßen wirklich ja in reine Matschpisten, sind super schwierig zu befahren, sodass sogar unsere Geländewagen häufig stecken geblieben sind und so weiter.
Also da kommen echt viele Punkte zusammen, die die Arbeit nicht unbedingt einfach machen in der Zentralafrikanischen Republik. Wie war denn die Situation im Südsudan?
Im Südsudan habe ich in einem Zeltkrankenhaus von Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, in dem Ort Malakal im Norden des Landes, also zur Grenze vom Sudan hin. Und dieses Krankenhaus lag in einem Camp für Binnengeflüchtete mit mehreren 10.000 Menschen, die dort leben. Und dort war ich eben verantwortlich für eine Erwachsenenstation. Da waren die medizinischen Probleme etwas anders gelagert. Das waren verschiedene Infektionserkrankungen, unter anderem auch Tuberkulose, HIV, ja, und auch nicht übertragbare Erkrankungen wie Diabetes, Schlaganfälle, Krebserkrankungen und dazu aber immer auch wieder Fälle von Malaria. Wir hatten dort auch insbesondere in der Regensaison den Anstieg von Malaria deutlich bemerkt. Zur Vorstellung, in diesem Setting, sage ich mal, das bedeutet in der Region oder auch in dem Camp eine Zunahme der Überschwemmungen. Das Camp steht zu vielen Teilen unter Wasser. In der umliegenden Region bilden sich dann wirklich riesengroße Überschwemmungen im Land. Und diese Überschwemmungen sind eben perfekte Brutstätten für die malariaübertragenden Mücken, die sich eben gerne in so stehenden Wässern vermehren. Und diese Überschwemmungen machen zum Beispiel auch die Landverbindung zur Hauptstadt Juba im Südsudan dauerhaft unpassierbar. Das war jetzt schon die letzten Jahre dauerhaft so gewesen. Erschweren dann eben die Mobilität der Bevölkerung, den Zugang zu uns und zum Beispiel erschwert das auch den Ackerbau.
Genau, du hast gerade schon gesagt, die Krankheit wird durch Mücken übertragen. Das haben bestimmt viele schon mal gehört. Aber um die Krankheit noch ein bisschen besser verstehen zu können, hören wir uns an dieser Stelle ein paar Hintergrundinformationen zu Malaria an.
Die Krankheit kommt weltweit in mehr als 100 Ländern der Tropen und Subtropen vor. Etwa 40% der Weltbevölkerung sind durch eine Ansteckung gefährdet. Es gibt verschiedene Formen der Malaria. Die gefährlichste ist die Malaria tropica. Sie ist vor allem auf dem afrikanischen Kontinent für die Mehrzahl der Erkrankungen verantwortlich. Etwa 8 Millionen PatientInnen entwickeln jährlich lebensbedrohliche Komplikationen. Malaria gehört zu den vernachlässigten Krankheiten, in deren Erforschung zu wenig investiert wird. Ein Grund dafür ist, dass die Krankheit vor allem Menschen in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen betrifft. Ärzte ohne Grenzen setzt sich politisch für eine Änderung dieser Situation ein. Malaria ist zudem eine klimabedingte Krankheit. Der Klimawandel führt zu immer wärmeren Temperaturen. Moskitos, die den Erreger übertragen, breiten sich dadurch stärker aus.
Also das heißt, die Gefahr von Malaria wächst. Könnt ihr den Zusammenhang zwischen der Verbreitung der Krankheit und dem Klimawandel noch ein bisschen ausführlicher erklären, Christian vielleicht?
Genau, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass Malaria über Vektoren, also über die Mücken übertragen werden. Da ist die Mücke der Vektor, die Überträgerin, also ein lebender Organismus, der den Infektionserreger von einem infizierten Menschen oder von einem infizierten Tier auf ein anderes Lebewesen überträgt. In diesem Fall von Malaria ist es halt von Mensch zu Mensch. Das sind die Mücken, die Moskitos. In vielen Regionen schaffen die immer wärmeren Temperaturen unregelmäßige Regenfälle, ja, und damit einen Nährboden für die Moskitos. Sie nutzen die warmen Wasserpfützen oder andere stehende Gewässer ja als Brutflächen. Wir haben es ja gerade gehört, dass dann halt auch in der Überschwemmungszeit dann ganz große Flächen flach überflutet werden und damit so stehende Gewässer entstehen, die halt wirklich exzellent als Brutflächen für die Moskitos genutzt werden können. Und sie halten sich da auch viel länger auf als üblich, weil die Temperaturen halt einfach höher sind und können dadurch schneller auch verdauen. Also auch der Stoffwechsel der Moskitos wird angeregt durch die höheren Temperaturen und haben dadurch schneller wieder Hunger und stechen dann schneller wieder. Also dadurch kommt es dann halt wirklich zu einer höheren Übertragungsrate. In der Folge breiten sich halt Krankheiten aus, die durch Moskitos und Mücken übertragen werden. Auch bei klimabedingten Naturkatastrophen, wie etwa der Überschwemmung in Pakistan im Sommer 2022, haben wir dann Verbreitung von Malaria gesehen. Hier bilden sich in den zurückgebliebenen Gewässern, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, halt diese Pfützen, die halt exzellente Brutstätten für Mücken sind. Durch die Überschwemmungen werden dann halt auch zum Beispiel Ernten vernichtet, was dann halt dazu führt, dass einfach weniger Nahrungsmittel da sind. Silvia, du hattest es gerade auch schon erwähnt. Und durch die fehlende Nahrung, ja, und die daraus resultierende Mangelernährung werden die Kinder anfälliger für einen schweren Malariaverlauf. Und das ist wirklich eine gefährliche Wechselwirkung. Wir sehen halt mehr Mücken, mehr Übertragung, eventuell weniger Essen durch Überschwemmung und was dann halt diesen Kreislauf für die Kinder enorm beschleunigt und erschwert.
Silvia, ich würde gerne noch über Symptome und auch natürlich über die Behandlung sprechen wollen, damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann. Also wenn du jetzt im Projektland bist und ein Kind behandelst in der Klinik oder im Camp, an welchen Symptomen kann man denn eigentlich erkennen, dass es sich um Malaria handelt?
Also die häufigste Form der Malaria in den Ländern in Subsahara-Afrika ist die sogenannte Malaria tropica. Das ist die schwerste Form der Malaria. Und ehrlich gesagt zeigen sich meist bei einer Malariaerkrankung zunächst sehr unspezifische oder grippeähnliche Symptome. Das Hauptsymptom der erkrankten Kinder ist wirklich das hohe Fieber und häufig eine ausgeprägte Schwäche. Also die Mütter haben uns zum Beispiel häufig erzählt, dass das Kind gar nicht mehr trinken möchte an der Brust, dass es sehr apathisch ist, dass es nicht mehr spielt. Und neben dem Fieber leiden die betroffenen Kinder häufig unter Schüttelfrost, Erbrechen, Durchfällen und dadurch eben schweren Flüssigkeitsverlusten bis hin zum Koma durch diese schwere Dehydrierung. Die Malaria kann auch das Gehirn betreffen und dann im Extremfall zu Krampfanfällen führen. Und eine weitere ganz häufige Komplikation der Malaria ist die Blutarmut, denn die Malaria-Parasiten befallen die roten Blutkörperchen und zerstören diese. Das führt dann dazu, dass die Kinder häufig auch unter einer ausgeprägten Luftnot leiden, da sie eben nicht mehr genügend rote Blutkörperchen als Sauerstoffträger im Blut haben. Ja, wir sehen das dann, wenn die Kinder in die Notaufnahme kommen, dass die ausgeprägt blass sind. Wie überprüfen wir das? Wir gucken die Schleimhäute der Kinder an, zum Beispiel die Bindehaut in den Augen, die Zunge oder auch zum Beispiel sind die Handinnenflächen ganz, ganz weiß. Und dann hat man schon ja von Anfang an einen Verdacht, bevor wir überhaupt die Malaria diagnostiziert haben. Auch können weitere Organe betroffen sein, zum Beispiel die Niere, die Leber, die Lunge und auch das Blutgerinnungssystem bei so einer schweren Form der Malaria. Wir sehen dann in der klinischen Untersuchung zum Beispiel eine vergrößerte Milz und Leber. Das sind typische Zeichen. Warum ist das so? Weil in der Leber durchlaufen diese Malaria-Parasiten ihre verschiedenen Entwicklungsstadien. Und die Milz ist im Körper dafür verantwortlich, die zerstörten Blutkörperchen aus dem Blut rauszufiltern und ist dadurch häufig extrem vergrößert. Das ist dann so, dass man in so einer Bauchuntersuchung, wenn man den Bauch von einem Kind abtastet, wirklich eine große Milz tasten kann, die unter den Rippen hervorguckt, was normalerweise eigentlich gar nicht der Fall ist. Die Milz tastet man normalerweise nicht. Das war häufig sehr, sehr eindrücklich. Ja, und bei besonders schweren Fällen kommt es dann manchmal auch zu Kreislaufversagen oder eben einem sogenannten Schock.
Das klingt wirklich wie, ja, in den schweren Fällen wirklich einer sehr schrecklichen Krankheit. Was ich mich gerade frage, warum ist es eigentlich so, dass Kinder besonders betroffen sind?
Bei der Malaria ist es so, dass bei der Erstinfektion das höchste Sterberisiko besteht, weil der Körper da einfach noch gar keine Immunität gegen die Erkrankung aufgebaut hat. Zur Einordnung, das ist ja zum Beispiel auch so, dass wenn ein erwachsener Tourist aus einem Nicht-Malaria-Gebiet, zum Beispiel aus Europa, in den Urlaub fährt in einer Malaria-Region und sich dann mit Malaria infiziert, ist er genauso gefährdet, bei der Erstinfektion wirklich schwer zu erkranken, da wir da eben noch keine Immun- oder der Körper da noch keine Abwehrkräfte hat. Und im Laufe des Lebens entwickeln Menschen, die in Malaria-Gebieten leben, eine gewisse Immunität gegen die Malaria, weil sie eben immer wieder infiziert werden und haben dann meist im Jugendalter und Erwachsenenalter gar nicht mehr so schwere Verläufe. Diese Immunität oder eben teilweise Immunität schützt aber auch nicht vor einer Neuinfektion. Also man kann sich im Leben ganz, ganz häufig mit Malaria infizieren, was dann auch immer wieder behandelt werden muss. Ja, und die Kinder haben eben diese Immunität nicht. Die haben ein wirklich schwaches Immunsystem, häufig aufgrund von anderen Problemen, weil sie noch unter weiteren Krankheiten leiden, wie ja Infektionserkrankungen durch Würmer, die sie unter schlechten hygienischen Bedingungen haben können. oder eben mangelernährt sind. Aber ganz wichtig, wenn man die Malaria rechtzeitig diagnostiziert und dann noch frühzeitig eine Therapie einleitet, bei Auftreten der ersten Symptome kann diese Krankheit wirklich gut behandelt werden und diese schweren Verläufe können verhindert werden.
Wie läuft denn so eine Behandlung ab?
Also wichtig ist natürlich erstmal zu testen, ob das eine Malaria ist, ob das Kind eine Malaria hat. Glücklicherweise gibt es da heute Schnelltests. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Corona-Schnelltest im Grunde. Der sieht sehr ähnlich aus, ist so eine kleine weiße Kassette. Und da muss man aber anders als bei Corona keinen Nasenabstrich nehmen, sondern wir brauchen da wenige Tropfen Blut. Die nehmen wir dann meistens aus der Fingerkuppe von dem Kind oder von den PatientInnen. So wie bei so einem Blutzuckertest oder so etwas. Und geben das auf den Teststreifen. Und das Gesundheitspersonal kann dann ja mithilfe dieses Schnelltests wirklich sehr schnell ermitteln, ob eine Malaria vorliegt. Und das ist wirklich eine schnelle und sichere Methode, die Malaria zu diagnostizieren und dann auch die Therapie einzuleiten. Im nächsten Schritt kann man auch im Labor das Blut unter dem Mikroskop untersuchen. Da kann man zum Beispiel sehen, welcher Parasitentyp genau vorliegt oder auch wie viele rote Blutkörperchen mit dem Malariaerreger befallen sind. Man muss sagen, in vielen oder zumindest in den beiden Projekten, in denen ich tätig war, haben wir das in aller Regel nicht durchgeführt, sondern nur bei speziellen Fragestellungen, weil für diese Untersuchung einfach die Ressourcen und auch die Mitarbeiter gar nicht vorhanden waren.
Also klar, testen ist trotzdem wichtig, damit man weiß, damit es sich überhaupt um Malaria handelt. Aber wie geht es dann weiter im nächsten Schritt?
Ja, bei schwerkranken Kindern geht es dann erstmal wirklich um die Stabilisierung der wichtigen Vitalfunktionen. Was bedeutet das? Wir müssen zum Beispiel Sauerstoff geben, wenn die Kinder unter dieser ausgeprägten Luftnot leiden. Wir müssen einen Venenzugang legen. Das ist wirklich bei so dehydrierten Kindern häufig eine ganz große Herausforderung, da die Venen eben sehr schlecht gefüllt sind, man die gar nicht tasten kann. Und das erfordert wirklich viel Erfahrung in dieser Tätigkeit. Wir geben dann über den Venenzugang Flüssigkeit, wir geben Zuckerlösungen und sehr häufig eben auch eine Bluttransfusion, wenn so eine ausgeprägte Blutarmut vorliegt. Das Wichtigste in der Behandlung ist natürlich das Malaria-Medikament oder die Malaria-Medikamente, was wir in schweren Fällen dann über die Vene geben. Wenn das dann anschlägt, ist das wirklich schön zu sehen. Den Kindern kann es schon nach ein oder zwei Tagen wirklich deutlich besser gehen. Und ja, diese Standardtherapie dauert weniger als eine Woche an Medikamentengabe. Je nach Schwere der Erkrankung ist das eben eine Kombination aus Infusionstherapie und Tabletten. Oder wenn man ja nicht schwere Verläufe hat der Malaria, kann man auch eine Tablettentherapie machen über 3 Tage. Wenn man sich jetzt fragt, wie das die kleinen Kinder denn nehmen mit den Tabletten, die kann man auflösen und dann eben dem Kind zum Beispiel mit einem Löffel, mit einem Becher oder auch mit einer Spritze über den Mund geben. Ja, und ich kann mich da wirklich an viele, viele Fälle erinnern, die in unsere Notaufnahme kamen, in einem sehr, sehr schlechten, sehr schwachen Zustand, bei denen wir uns als Team und ich mir sehr große Sorgen gemacht habe. Ja, und dann haben wir wirklich auf der Intensivstation nachts Wache gesessen, jede Stunde die Vitalparameter überprüft, während wir die Therapie mit den Malaria-Medikamenten durchgeführt haben, die Flüssigkeit gegeben haben und manchmal auch eine Ernährungstherapie über die Magensonde durchgeführt haben, wenn eben das Kind gar nicht mehr bei Bewusstsein war oder zumindest nicht trinken konnte. Und dann, ja, meistens schon nach 24 Stunden wird das Kind wach, es spielt mit seiner Mutter. Und da war dann immer ein großer Moment der Erleichterung für uns als behandelndes Team. Manchmal gibt es auch Verläufe, die sind schwer. Ich kann mich an einen Fall erinnern. Da wurde ein Kind, das war so knapp ein Jahr alt, aus einem Dorf, wo Ärzte ohne Grenzen einen Gesundheitsposten hatte, zu uns gebracht mit einem Transfermotorrad. Und die Mutter hatte auf dem Weg schon bemerkt, da stimmt irgendetwas nicht. Als die Mutter dann bei uns vor Ort in der Notaufnahme das Kind aus dem Tuch gewickelt hatte, konnten wir ja leider nur noch den Tod des Kindes feststellen.
Ich meine, das sind natürlich Erlebnisse, die wahrscheinlich irgendwie tief einschneiden dann in so einem Moment, kann ich mir vorstellen. Wie geht ihr dann im Team damit um, wenn ihr sowas erlebt in der Arbeit?
Die Teams vor Ort sind wahnsinnig stark. Man muss natürlich auch sagen, die Teams sind zu einem gewissen Grad Leid gewohnt. Und diese Fälle gibt es und das führt uns nur vor Augen, wie wichtig die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ist, trotz der ja limitierten Ressourcen gibt es eben auch die Fälle, denen wir mit ja relativ einfachen Mitteln helfen können und die Verläufe besser sind.
Was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass gerade medizinische Teams ja aufgrund auch der Ausbildung und der jahrelangen Arbeit, bis was du gerade gesagt hast, ja schon hoffen, dass man kranken Menschen helfen kann, aber auch ganz klar ist, dass viele Krankheiten halt einfach nicht heilbar sind oder halt sehr schwere Verläufe haben, die dann doch tödlich enden können und dann halt die Erfolge, die du auch gerade beschrieben hast, viel genutzt werden auf individueller Ebene oder auf Teamebene, um dann Mut und Kraft zu schöpfen. Aber auch jeder Todesfall wird in den klinischen Teams immer wieder besprochen und geguckt, okay, gibt es da irgendwas, was wir hätten anders machen können? Gibt es da was, was wir lernen können? Und so kann auch aus diesen sehr tragischen und sehr traurigen Momenten was gelernt werden, was extrem wichtig ist.
Was ich mich auch noch frage, so ganz grundsätzlich bei dieser Krankheit, also wenn ich mich erinnere an Reisen zum Beispiel, da habe ich sowas wie Malaria-Prophylaxe bekommen und so. Und aus dieser Idee heraus frage ich mich natürlich, abseits von dieser direkten medizinischen Behandlung, wenn die Krankheit schon da ist, was kann man denn präventiv gegen Malaria machen? Gibt es da Möglichkeiten?
Also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Einen wichtigen Punkt hast du schon genannt, das ist die Malaria-Prophylaxe, die für gewisse Gebiete empfohlen ist und dann auch eingenommen werden sollte. Genauso galt das für uns als in den Einsatzgehende, dass wir, also ich habe zum Beispiel in beiden Einsätzen für die Monate eine Malaria-Prophylaxe genommen und das ist auch wahnsinnig wichtig, damit man sich vor Ort nicht diesem Risiko aussetzt, schwer an Malaria zu erkranken. Für die Bevölkerung vor Ort ist das natürlich eine andere Situation. Es gibt auch Bevölkerungsgruppen, denen man eine Prophylaxe für eine gewisse Zeit empfiehlt oder verabreicht. Das sind zum Beispiel schwangere Patientinnen. Aber natürlich geht es auch darum, für die Erkrankung zu sensibilisieren. Was sind die Zeichen einer Malaria? Wann muss ich mein Kind ins Krankenhaus bringen? Wann ist ja auch eine schnelle Reaktion notwendig? Ein ganz anderer Ansatzpunkt ist, dass man die Ausbreitung der Malaria verhindern muss. Und das passiert auch weltweit, dass man versucht, den Vektor, also die Stechmücke, die Malaria überträgt, an ihrer Vermehrung zu hindern.
Das, was du sagst, total richtig. Also natürlich imprägnierte Moskitonetze sind noch was, was wirklich extrem wichtig ist, was viel hilft. Das wird immer wieder verteilt. Also zum Beispiel Mütter, die bei uns in den Geburtsstationen entbunden haben, die bekommen Moskitonetze mit, um halt sich und ihre Kinder zu schützen. Oft auch ein zweites, um die ganze Familie zu schützen. Ja, einfach um genau da das Stechen der Mücke prinzipiell zu verhindern. Und dann haben wir auch in den verschiedenen Communities Menschen, die wir ausbilden, die möglichst eine Malaria-Erkrankung früh erkennen. Ja, so was Silvia vorhin erwähnt hat, je früher wir das erkennen können, je früher das medizinisch erkannt wird, umso besser ist eine Behandlungsmöglichkeit. Ein Kind, was dann halt schon ja wirklich in Koma fällt, ist natürlich viel schwerer betroffen und kann viel schlechter behandelt werden als ein Kind, das man mit einem Fieber schon erwischt sozusagen. Also auch da kann vorbehandelt sozusagen präventiv was gemacht werden und das Sprühen von Substanzen, ja, von biologischen Substanzen, um halt die Ausbreitung der Mücke zu verhindern, um die Larvenbildung auch zu verhindern. Das ist extrem wichtig. Dazu haben wir mit einem Kollegen von uns gesprochen, Gottson Peter. Der ist verantwortlich für Wasser und Hygiene in einem Geflüchtetencamp in Tansania, in Nduta. Dort leben etwa 90.000 Menschen und Malaria ist dort immer wieder wiederkehrend als Herausforderung. Und jetzt können wir mal hören, was Gottson uns zu sagen hat.
Larviciding is the application of insecticide.
Wir setzen Larvizide in den Gewässern ein, in denen die Mücken brüten, also Gifte zur Abtötung der Larven. Unser Ziel ist es, die Mücken im Larvenstadium zu töten. Eine ergänzende Maßnahme hier bei uns in Nduta ist das Besprühen der Innenräume. Wir besprühen die Wände mit Insektiziden, also Pestiziden zur Abtötung der Insekten. Diese Malaria-Bekämpfungsstrategie hat sich bei uns insgesamt als wirksam erwiesen.
Für mich ist das Beispiel mit dem Geflüchtetencamp wirklich ein Erfolg. Die Zahl der malariaübertragenen Mücken konnte dort erheblich reduziert werden und damit sind auch die Zahl der Malariafälle um 50% zurückgegangen, was natürlich extrem wichtig ist.
Also, dass ich irgendwie in Malariagebieten reisen war, ist schon lange, lange her, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Was mich interessiert, kann man sich mittlerweile eigentlich impfen gegen Malaria?
Also es wurde wirklich jahrzehntelang erfolglos an der Malaria-Impfung geforscht. In den letzten Jahren gibt es da wirklich ein paar spannende Entwicklungen. 2001 hatte die Weltgesundheitsorganisation einen ersten Impfstoff gegen Malaria empfohlen. Obwohl die Wirksamkeit bei letztendlich nur knapp 30% liegt, hat es sich als sehr vielversprechend erwiesen, um die Übertragung von Malaria zu reduzieren. Vor kurzem, also im Oktober letzten Jahres, 2023, hat dann die Weltgesundheitsorganisation auch einen zweiten Impfstoff empfohlen. Der wurde im Januar von der Weltgesundheitsorganisation präqualifiziert, also vorqualifiziert. Das bedeutet, dass er vorläufig zugelassen wurde und auch genutzt werden kann. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass der Impfstoff von UN-Organisationen zum Beispiel erworben und eingesetzt werden kann. Das, glaube ich, sind wirklich extrem wichtige Schritte, da das heißt, dass perspektivisch mit mehr Impfstoff zur Verfügung auch wirklich die Nachfrage für Menschen in malaria-endemischen Gebieten erfüllt werden kann. Ja, also wir kennen es ja, dass oft neue Medikamente und Impfstoffe erstmal in den reicheren Ländern, also dann für die TouristInnen genutzt werden kann, die sich das leisten können, so, und halt eine breite, flächenbreitende Wirkung in Kontexten, wo Malaria endemisch ist, oft dann erstmal nicht möglich ist. Jetzt mit den zwei Impfstoffen hoffen wir natürlich, dass diese Schwelle durchbrochen werden kann und es wirklich ausreichend Malaria-Impfstoff zur Verfügung stehen wird, um Malaria in jedem Umfeld bekämpfen zu können. Trotzdem müssen die Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, zur Malaria-Prophylaxe, also Moskitonetze, dieses Sprühen, eine frühe Erkennung, müssen trotzdem beibehalten werden und weiter verstärkt werden. Der neue Malaria-Impfstoff ist ja auch etwas günstiger als der erste empfohlene, aber immer noch echt teuer. Und das ist einfach was, was dann nicht ausgerollt werden kann. Es ist einfach viel zu teuer. Das muss wirklich viel preiswerter werden, damit wirklich es weltweit eingesetzt werden kann. Es ist auch total spannend, dass zum Beispiel Kamerun mittlerweile das erste Land ist, wo Kinder jetzt routinemäßig gegen Malaria geimpft werden sollen. Bis das flächendeckend passiert, wird es aber auch dort noch dauern. Also es gibt viele Entwicklungen, aber es ist leider wieder so, dass die Impfstoffe, die da sind, zu teuer sind, um dann wirklich den Menschen zu helfen, die eigentlich am meisten davon betroffen sind.
Was ich da auch ganz interessant finde, du hast gerade gesagt, dass die Wirksamkeit nicht so hoch ist bei dem bisher bekannten Impfstoff, ne, 30%. Aber das, wenn man sich, das klingt vielleicht nicht viel, aber wenn man sich dann vor Augen führt, dass ja 600.000 Menschen im Jahr sterben, könnte man trotzdem mit so einer Effizienz ja, keine Ahnung, wahrscheinlich 200.000 Menschenleben retten. Insofern klingt es vielleicht nicht viel, aber das hat große Auswirkungen positiver Art. Ich würde gerne nochmal auf die Behandlung zurückkommen, Silvia. Was sind denn so die wiederkehrenden Herausforderungen bei deiner Arbeit gewesen?
Ja, ein sehr wesentliches Problem in beiden Projekten, in denen ich gearbeitet habe, war der eingeschränkte Zugang für die PatientInnen zum Gesundheitssystem. Dadurch ist es dazu gekommen, dass die Erkrankten eben viel zu spät zu uns kommen konnten, weil die Wege häufig von den PatientInnen alleine gar nicht bewältigt werden können. Wie ich das vorhin schon geschildert habe, liegt es ja an, ich sag mal, Hindernissen in der Infrastruktur, in den Wegen, die einfach zurückgelegt werden müssen, die teilweise sehr weit sind. Zum Beispiel, ja, kann man sich das vorstellen, so eine unbefestigte Straße, die in der Trockenzeit wirklich in 30 Minuten zu Fuß passiert werden kann. Das kann in der Regenzeit wirklich über 3 Stunden dauern, wenn das einfach ein Weg ist, der voller Matsch ist, voller Wasser. Man steckt bis zu den Knien in diesem Matsch. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig für viele Erkrankte dann uns zu erreichen. Ein weiteres Problem ist auch, wenn man die Medikamente nicht zum richtigen Zeitpunkt bekommt, bei einer Malaria oder zum Beispiel auch aus anderen Gründen mit dem Kind gar nicht in die Klinik geht. Teils, weil die Bevölkerung nicht aufgeklärt ist, was eine schwere Malaria bedeutet. Oder dann zum Beispiel auf eine Behandlung der traditionellen Medizin vertraut, die eben in diesem Fall gar nicht ausreicht, kann die Malaria-Infektion dann mehrere Tage fortschreiten und dann wird es eben gefährlich, insbesondere für die Kinder. Das ist eben hart zu wissen, dass wir auf der einen Seite, ja, wir konnten vielen PatientInnen helfen, auf der anderen Seite konnte ein größer Teil der Bevölkerung uns nicht erreichen. Aber wie schon gesagt, wenn die Malaria rechtzeitig erkannt und auch behandelt wird, ist das eine sehr gut behandelbare Erkrankung, an der man nicht versterben muss.
Genau, also was wir auch schon mal besprochen haben, also es ist wirklich wichtig dafür zu sorgen, dass dass die Krankheit früh erkannt wird. Ja, zum Beispiel in den Projekten, die wir machen, dass wir halt Leute vor Ort ausbilden, worüber ich vorhin schon gesprochen habe, die halt früh erkennen können, dass wir dafür sorgen, dass Transport zur Verfügung steht. Ja, auch oft ein Riesenproblem. Wir haben vorhin von den Motorrädern gehört, die da halt als Krankenwagen in Anführungsstrichen fungieren. Eine Zahl dazu ist, dass theoretisch schon heute auf dem afrikanischen Kontinent mehr als 70% der Malaria Erkrankten mit Medikamenten aus öffentlichen Einrichtungen behandelt werden. Das ist wirklich eine total gute Zahl. Da wurde echt wirklich viel erreicht über die letzten Jahre. Aber der Zugang zu den Medikamenten, jetzt sehr praktisch, die Wege, die Straßen, die Sicherheitslage erlauben den Patientinnen oft nicht, überhaupt dahin zu kommen. Einfach weil die Dörfer, weil die Häuser sehr weit von den Krankenhäusern, von den medizinischen Einrichtungen weg sind und die sehr sporadisch einfach nur verteilt sind im Land. Wir hatten in anderen Folgen auch darüber gesprochen, wie wenig medizinisches Personal in manchen Ländern einfach da ist. Wie das jetzt wirklich in der Praxis aussieht und was das vor Ort bedeutet, können wir kurz an einer Aufnahme hören, die uns Kum Dihalik geschickt hat. Er ist Dorfsprecher im Dorf Kadihan in der Region Abyei. Abyei ist eine Region zwischen dem Sudan und dem Südsudan.
Unser Leben hier ist schwierig. Viele Orte sind aufgrund von Überschwemmung und Gewalt nicht gut erreichbar. Wenn jemand krank wird und nicht laufen kann, müssen wir eine Lösung finden. Wir versuchen zunächst, die Person mit Heilkräutern zu behandeln. Wenn die Person gesund wird, ist alles gut. Wenn nicht, brauchen wir Unterstützung. Dann versuchen wir, die Person mit einer Trage auf unseren Schultern zu einem Gesundheitsposten von Ärzte ohne Grenzen zu bringen. Aber das ist nicht immer einfach.
Dazu vielleicht noch als Ergänzung. Es gibt eine sehr interessante Studie von Ärzte ohne Grenzen. Da geht es um Malaria-Patientinnen in Sierra Leone. Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium des Landes haben wir dort im Distrikt Tonkolili in den vergangenen Jahren eine Untersuchung durchgeführt, um herauszufinden, was sind konkret die Hürden für Menschen, um Gesundheitsversorgung zu erhalten? Und was können wir als Organisation machen oder das Gesundheitsministerium, um diese Hürden abzubauen? Es gibt auf alle Fälle Riesenherausforderungen. Ein paar hatte Silvia vorhin schon angesprochen. Was bringt es etwa, ein gut funktionierendes Krankenhaus zu haben, wenn es für einen Großteil der Menschen einfach zu weit ist, wenn die nicht dahin kommen in einer adäquaten Zeit? Dabei spielt nicht nur die Entfernung eine Rolle, sondern wir haben drüber gesprochen, der Zustand der Straßen, die Gefahr durch bewaffnete Gruppen oder auch einfach das Wetter in der Regenzeit. Viele Menschen in Tonkolili etwa können eine Taxifahrt in die Klinik nicht bezahlen. Sie können sich einfach nicht leisten, ihre Arbeit für einen Tag ausfallen zu lassen. Und ja, da haben wir natürlich überlegt, was wir da machen können.
Und was habt ihr da für Ideen ausprobiert? Weil selber Straßen bauen ist wahrscheinlich keine Option.
Ja, also es war auf alle Fälle was im Team in die Diskussion immer wieder aufkam. Ja, es braucht Brücken, es braucht Straßen. Es wäre einfach gut, wenn mehr Benzin da ist, damit die Mopeds hin und her fahren können. Aber das lag leider doch wirklich außerhalb von dem, was wir machen können. Aber wir haben als Organisation verstärkt begonnen, die kleinen dezentralen Gesundheitseinrichtungen in den ländlichen Gebieten zu unterstützen. Dadurch erhalten die Menschen direkt in den Dörfern, in denen sie leben, eine grundlegende Versorgung, in der Regel von Freiwilligen. Ja, wir haben von drüber gesprochen, die ausgebildet werden in so einer ganz basalen Gesundheitsversorgung zum Teil oder vor allen Dingen in der Früherkennung, die sagen können, okay, welche Krankheit liegt jetzt vor, die zum Beispiel auch so einen Schnelltest machen können, so einen Malaria-Schnelltest, um sagen, ja, ist jetzt Malaria okay, aufs Motorrad und ins Krankenhaus oder wenn sie schon mehr Erfahrung haben, diesen Schnelltest zu machen und dann auch in der Lage sind, die Medikamente zu geben, ja, für einen Erwachsenen oder für ein Kind, was halt noch nicht so starke Symptome hat. Zusätzlich haben wir halt ein System eingeführt für kostenfreie Fahrten, ja, in die Gesundheitseinrichtungen, meistens mit Motorrädern, einfach weil die ein gängiges Transportmittel auch in Sierra Leone sind. Und all jene, die sehr weit weg wohnen, können halt diese Motorradtaxis nehmen und wir übernehmen dann in der Klinik die Kosten. Das ist sowohl mit den TaxifahrerInnen als auch mit den Dorfbewohnerinnen abgesprochen. Und ganz entscheidend ist da, dass die Menschen vor Ort diese Angebote kennen und auch das Vertrauen haben, ja, dass dann so eine Motorrad-Taxifahrt bezahlt wird, weil das sind in so einem normalen Dorfalltag durchaus erhebliche Kosten, die da anfallen. Letztendlich, was dann rausgekommen ist, dass wir gemeinsam mit den sierra leonischen Gesundheitsbehörden und mit den Gemeinden selber wirklich ein gutes Hilfsnetzwerk aufgebaut haben. Und in der Studie konnten wir dann erfassen, dass sich diese Maßnahmen auf die Sterblichkeit bei Kindern unter 5 Jahren drastisch ausgewirkt haben. Die Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren hat sich seit 2015 reduziert. 6-mal weniger Kleinkinder sterben nun täglich in der Region, ja, von Tonkolili. Und es ist wirklich ein Riesenerfolg. Du hattest vorhin auch schon mal Zahlen gesagt. Also das ist mit, auch selbst ohne Impfung sozusagen, kann man einen großen Einfluss auf die Kindersterblichkeit haben. Weil ich gerade auch nochmal über die Rolle von Freiwilligen gesprochen habe, die in den Dörfern bei der Versorgung von den BewohnerInnen arbeiten. Auch zu dem Thema haben wir mit jemandem gesprochen, und zwar mit Marie Ayok. Sie arbeitet in der Region Abyei und ist dort eine der Freiwilligen. Sie wurde von uns ausgebildet. Hier erzählt sie, was die Arbeit für sie bedeutet.
Ärzte ohne Grenzen hat mir unter anderem beigebracht, wie ich Malariatests durchführen und bei der Malaria-Vorsorge helfen kann. Ich habe auch gelernt, Durchfallerkrankungen zu behandeln. Die Ausbildung der Hilfsorganisation ermöglicht es mir, meine Community zu unterstützen. Wenn ich nicht im Dienst bin, arbeite ich auf meinem Hof und bewirtschafte mein Feld. Zuletzt haben die Überschwemmungen in der Gegend meine Ernte zerstört. Solange ich aber weiter PatientInnen behandeln kann, bin ich trotzdem zufrieden. Ich weiß, dass ich damit Leben retten kann.
Was sind denn so die größten Herausforderungen und auch Hindernisse in der Behandlung von Malaria? Kann man das so allgemein sagen?
Ja, also von vielen Problemen des Zugangs zu den Gesundheitseinrichtungen haben wir gerade schon gehört. Etwas allgemeiner gibt es auch noch weltweit das Problem der Resistenzen bei der Malaria. Insbesondere in Südostasien hat der Malaria-Parasit in einigen Regionen bereits eine Resistenz entwickelt, sodass bestimmte und sehr wichtige Malaria-Medikamente nicht mehr so wirksam sind. Zum Beispiel sind das Länder in Südostasien wie Kambodscha, Myanmar, Laos, Vietnam und auch Thailand, wo das zutrifft. Dieses Problem ist in der Zentralafrikanischen Republik und auch im Südsudan vielleicht in Klammern noch kein Problem. Das ist uns dort nicht begegnet und ist auch nicht bekannt. Aber es gibt auf dem afrikanischen Kontinent, eher in ostafrikanischen Ländern, schon Resistenzen gegen wirklich ein sehr zentrales Malaria-Medikament bei der Malaria tropica, wo dann das Medikament, was wir eben über die Vene geben für die schweren Verläufe der Malaria, nicht mehr so wirksam ist. Laut der Weltgesundheitsorganisation wäre das wirklich eine katastrophale Bedrohung für die öffentliche Gesundheit, würde sich diese Resistenz weiter über den Kontinent ausbreiten. Ja, und um diese Ausbreitung zu stoppen, muss eben weiterhin eine sehr gute Überwachung der Malariafälle und auch der Resistenzsituation erfolgen und natürlich das generelle Ausbreiten, wie eben beschrieben, der Malaria gestoppt werden, damit das nicht ein Problem in der Zukunft wird. Ja, und daneben ist natürlich auch die Ausstattung mit den Ressourcen eine wirklich wiederkehrende Herausforderung in den Projekten.
Ausstattung und Ressourcen, kannst du dazu noch was sagen, inwiefern das eine große Herausforderung ist?
Ja, also ich finde es sehr besonders, wie Ärzte ohne Grenzen es schafft, in entlegenen Gebieten, die von Umweltkatastrophen oder auch sehr häufig durch Konflikte und Kriege gebeutelt sind, Strukturen aufzubauen und auch aufrechtzuerhalten. Das ist eine Riesenleistung. Trotzdem arbeiten wir im Vergleich zu, ich sag mal, Gesundheitseinrichtungen in Deutschland mit sehr, sehr limitierten Ressourcen. Man kann sich das so vorstellen, dass zum Beispiel die Intensivstationen in meinen Einsatzorten, also in der Zentralafrikanischen Republik und auch im Südsudan, beispielsweise gar kein Beatmungsgerät hatten. Das, was wir machen konnten, ist zum Beispiel Sauerstoff über eine Nasenbrille geben oder über eine Sauerstoffmaske, die so über Mund und Nase gelegt wird. In einem meiner beiden Einsätze hatten wir kein Röntgengerät zur Verfügung. Ja, es gibt da keine Dialysegeräte und das steht natürlich im krassen Kontrast zu der medizinischen Versorgung, die wir hier haben. Und das ist eben auch eine Herausforderung für die Mitarbeitenden, da man sich wirklich viel mehr auf die klinische Untersuchung verlassen muss und nicht so sehr, wie das hier in der Medizin sehr häufig ist, auf die Laborwerte, auf Röntgenbilder. Ja, zum Beispiel das Beispiel mit der Blutarmut, die haben wir dann sehr häufig anfangs, bevor wir die Blutergebnisse haben, die dann auch nicht sofort verfügbar sind, die Blutarmut anhand der Blässe, der Bindehäute und der Zunge festgestellt. Ja, ein weiteres Problem ist, dass es häufig an Blut für die Bluttransfusion mangelt. Die Blutbanken waren häufig leer und es ist einfach schwierig, eine Bereitschaft für Blutspenden in der Gesellschaft zu finden. Das waren dann ganz häufig die Eltern, die gespendet haben, um das Blut dann, wenn die Blutgruppe passte, an das erkrankte Kind zu übertragen. Wir haben da sehr viel Arbeit geleistet in den Projekten, in denen ich war, mit Kampagnen, um Achtsamkeit zu schaffen und dafür zu werben und zu erklären, warum denn so eine Blutspende wichtig ist und Leben retten kann. Das sind die sogenannten Health Promotion Teams oder Teams für Gesundheitsförderung, die in die Communities gehen, also in die Gemeinschaften gehen und zum Beispiel mit den Dorfältesten sprechen und dafür werben.
Letztendlich versuchen wir als Ärzte ohne Grenzen natürlich in den Regionen, wo wir arbeiten, als medizinische, humanitäre Organisation eine Gesundheitsversorgung für die Menschen dort zu schaffen. Wir müssen uns aufgrund der gegebenen Umstände und der eigenen Ressourcen oft auf bestimmte Krankheiten oder Bevölkerungsgruppen konzentrieren. Ja, ist einfach ein Teil unserer Arbeit, dass wir priorisieren müssen. Das stellt uns natürlich permanent vor Herausforderungen, weil der Bedarf an Gesundheitsversorgung oft größer ist als das, auch was wir als Organisation leisten können. Daher an dieser Stelle wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unsere Unterstützung für zum Beispiel Malaria-Patientinnen in der Zentralafrikanischen Republik ist nur möglich, wenn wir selber genug Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie doch die Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Mit zum Beispiel 56 Euro finanziert zum Beispiel 20 Moskitonetze. Und wir haben gerade gehört, dass das wirklich eine sehr sinnige Investition ist. Diese halten zum Beispiel die Stechmücken ab, die Krankheiten wie Malaria übertragen. Mit nur 35 Euro wiederum können wir zum Beispiel 100 Menschen auf Malaria testen. Möglichkeiten zur Spende finden Sie wie immer auf www.msf.de/spenden. Den Link haben wir natürlich auch wieder in den Shownotes dieser Folge verlinkt.
Silvia, wir haben ja jetzt in der Folge schon viel über deine Zeit in der Zentralafrikanischen Republik gehört und auch von deiner Arbeit im Südsudan. Bei all den Sachen, die du da so erlebt hast, gibt es da Erfahrungen oder auch Erinnerungen, die du hast, die du gerne mit uns teilen möchtest?
Ich denke, wenn man in Ländern gearbeitet hat, wo ich war, also die Zentralafrikanische Republik und Südsudan, in denen die Bevölkerung einfach sehr arm ist und man wenige Ressourcen zur Verfügung hat, dann ist das, was man hier in Deutschland erlebt und sieht, was an Ressourcen zur Verfügung steht, ein krasser Kontrast. Und das ist manchmal wirklich schwer auszuhalten, wie ich finde. Und ich stelle mir dann viele Fragen, warum das so ist. Und gleichzeitig waren es unzählige, wirklich schöne Momente, wenn wir gesunde und erfolgreich behandelte Kinder entlassen konnten. Ja, ich denke da an die Kinder, die wir wirklich während vieler Tage in Behandlung hatten auf den Stationen, vor allem zum Beispiel auf der mangelernährten Station. Diese Kinder kamen ja dann zum Beispiel nach der Malaria-Behandlung auf der Intensivstation im Anschluss, wenn wir eine Mangelernährung festgestellt hatten, auf die mangelernährten Station und haben dann wirklich da Wochen verbracht. Die Kinder sind am Anfang total apathisch. Die wollen nicht Kontakt zur Außenwelt aufnehmen und können das auch nicht. Wir mussten anfangs eine Magensonde legen, um die zu ernähren. Und dann kommt irgendwann dieser wunderschöne Moment, wo die ja wieder Kontakt aufnehmen zu den Eltern zuerst und dann vielleicht auch zu uns, wieder anfangen zu spielen und den Becher Milch ja selber trinken oder auch zum Beispiel diese sehr kalorienreiche Erdnusspaste, die wir auch bei mangelernährten Kindern einsetzen, dann nehmen und plötzlich merken, wie gut das schmeckt und irgendwie wieder ins Leben zurückfinden. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Momente, die einen sehr dankbar machen für das, was wir da erreichen können, auch mit den begrenzten Ressourcen, die wir vor Ort haben. Ja, und nicht zuletzt war der Zusammenhalt und auch die Zusammenarbeit im Team außerordentlich in meinen Projekten. Das bringt einen dazu, wirklich herausfordernde und schwere Momente durchzuhalten und man wird dadurch irgendwie getragen. Ja, und wir haben uns dann zeitweise auch natürlich irgendwie abgelenkt, das musste auch sein, auf unserem Wohngelände in der Zentralafrikanischen Republik gab es zum Beispiel einen Pizzaofen, den hat ein Logistiker vor unserer Zeit mal dort gebaut. Ja, so ein Steinofen, den wir dann am Wochenende mal eingeheizt haben und da draußen Pizza gebacken haben. Wenn es jemand geschafft hatte, Trockenhefe aus der Hauptstadt zu organisieren. Oder ja, wir hatten auch in der Zentralafrikanischen Republik war das so eine Art Terrasse auf zwei Schiffscontainern, also auf so zwei großen Containern, die in unserer Unterkunft eigentlich als Lager für medizinische Materialien dienten. Und da hat obendrauf Ben, den durfte ich später überraschenderweise im Südsudan kennenlernen, so ein, ja, ein Geländer und ein Dach drauf gebaut. Und das war dann unsere Terrasse, die wir manchmal ja morgens genutzt haben, um Yoga zu machen am Wochenende. Und wir konnten von dort auf den Fluss blicken, der da lang lief. Und wenn man ganz großes Glück hatte, konnte man auch mal ein Nilpferd sehen. Das waren dann irgendwie Momente, die waren ja richtig schön. Und das hat natürlich unglaublich zusammengeschweißt.
Ja, ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, ist total wichtig, dass es auch Momente gibt, in denen man sich zurückziehen kann, in denen man positiv Energie sammeln kann und wo auch die Teams zusammenfinden können außerhalb von dem hektischen Klinikalltag. Danke, Silvia, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein konnte.
Ja, genau. Und danke auch von meiner Seite aus für die Schilderung. Fand ich sehr toll und mal wieder beeindruckend, was für großartige Arbeit vor Ort geleistet wird. Danke dafür.
Aber halt, bevor Sie jetzt ausmachen, möchte ich Sie noch auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Bitte schreiben Sie uns doch gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns wirklich über Anregungen, über Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Die Mailadresse packen wir natürlich zur Sicherheit nochmal in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Mai.
Und wenn Ihnen der Notaufnahme-Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie uns folgen und den Podcast bewerten. Falls Sie uns gerade mit Apple Podcasts oder Spotify hören, dann können Sie da ganz einfach jetzt Sterne klicken, am liebsten natürlich 5. Vielen Dank dafür und natürlich auch fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Anna Hallmann und Nina Bansbach. SprecherInnen Bettina Conradi, Clara Schneider und Marcel Verdier. Aufnahmeleitung, Moderation und Produktion Christian Conradi.